Bak tip intop Ege. Tip intop Ege. Okay, jetzt musst du Hakan.
Hakan, ihr müsst alle Hakan aggressiv.
Gerade im Management der Vereinsführung sind es natürlich enorme Herausforderungen, rechtlich immer alles sauber zu machen, Veranstaltungen, Feste richtig zu organisieren und das Ganze dann auch richtig abzubilden in der Buchführung, aber auch natürlich die einzelnen Abteilungen anzuhalten, ihre Daten auch richtig zu melden, ihre Belege zu übergeben und aufzubewahren. Da kommt schon einiges zusammen. Jörg Ammon kennt ja nicht so gut wie Vereine. Aus doppelter Sicht, würde ich mal sagen. Denn er ist ja nicht nur Steuerberater, sondern vor allem Präsident des Bayerischen Landessportverbands.
Und da kenne ich mich ganz besonders gut aus. Der Verband ist die Heimat von rund 11.600 Sportvereinen mit 4,7 Millionen Mitgliedern. Und in einem davon bin ich übrigens auch Mitglied.
Und was mir dabei so einfällt, jeder Verein hat ja gefühlt sein ganz eigenes spezielles Turnier, sein Camp, sein Sommerfest.
Natürlich, mit Bratwurst und Tombola, ich riech's ja quasi schon. Und das ruft ganz schnell eine andere Institution auf.
Ja klar, die Metzgersinnung.
Ja klar, na die vielleicht auch, das weiß ich nicht, käme mir nicht so aus, aber was viel wichtiger ist, und weswegen wir natürlich auch heute drüber sprechen, das Finanzamt interessiert sich dafür. Also nicht jetzt zwingend für die Bratwurst, ja vielleicht läuft dem Sachbearbeiter da auch das Wasser im Mund zusammen, aber die interessieren sich natürlich für die Einnahmen aus den Veranstaltungen und damit natürlich auch die Einnahmen aus jeder verkauften Bratwurst beim Fußballturnier beispielsweise.
Ja, aber das ist ja nicht die einzige potenzielle Einnahmequelle.
Die Bratwurst.
Die Bratwurst oder eben auch die Einnahme aus irgendeinem Fest. Es gibt ja vor allem die Mitgliedsbeiträge Klar. und die regelmäßigen Spenden, aber eben auch so Dinge wie Fundraising für spezielle Projekte oder der Verkauf von Fanartikeln, Merchandising und so Zeug. Ne? Das gibt's ja auch. Und da, wenn der Verein nicht aufpasst...
Und da wird's, wie so oft, hinsichtlich Steuern, plötzlich ganz schnell ganz ernst.
Ja, ganz ernst. Vor allem, wenn es dann auch noch um den Status der Gemeinnützigkeit geht.
Ja.
Und deshalb reden wir ja heute über die steuerlichen Besonderheiten von Vereinen und damit verbunden die steuerrechtliche Beratung von Vereinen.
Dieser ganze Themenkomplex ist herausfordernd. Und zwar nicht nur für Vereinsvorstände, sondern auch für Steuerberaterinnen und Steuerberater.
Genau, und deswegen sprechen wir auch noch über die Spezialisierung zum Fachberater und warum die relevant sein könnte.
Unser Thema heute, Vereinsberatung, etwas speziell.
Ja, so speziell wie deine Stimme heute.
Steuern mit Recht, der DATEV-Podcast mit Constanze Elter und Carsten Fleckenstein.
Sag mal, so schnell waren wir schon lange nicht mehr beim Thema.
Ja, siehst du mal, können wir auch.
Ja.
Jetzt halten wir einfach mal das Tempo, ne? Mal ein bisschen Gas geben jetzt.
Aha.
Dann sind wir schon quasi fertig. Nein, also wir wollen es natürlich euch auch schon ein bisschen genauer erklären und vor allen Dingen jetzt zum Anfang erstmal auf die Vereinslandschaft in Deutschland schauen.
Ja, dann lassen wir mal hören.
In Deutschland gibt es jede Menge zivilgesellschaftliche Organisationen. Die Vereine machen da den größten Anteil aus, nämlich 94%.
Und das ist dann in Zahlen wie viel?
Das waren, also man guckt ja immer so ein paar Jahre zurück, um aktuelle Zahlen zu haben. Deswegen haben wir jetzt die aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2022. Da waren 615.759 Vereine im Vereinsregister eingetragen.
Das ist eine ganze Menge. Dagegen wirken die ca. 15.000 gemeinnützigen Kapitalgesellschaften und die rund 25.000 Stiftungen fast schon irgendwie mickrig.
Hast du auch noch mal ein paar Zahlen fallen lassen.
Ne? Natürlich.
Aber was man auch dazu sagen muss, Stiftungen sind ja noch mal eine ganz eigene, auch eine ganz eigene rechtliche Baustelle. Die betreten wir heute mal nicht. Aber wenn euch das Thema interessiert oder auch zusätzlich interessiert, dann hört doch gerne nochmal in unsere Podcast-Episode zum Thema gemeinnützige Stiftungen rein. Den Link zu der Sendung stellen wir euch natürlich wie immer in die Shownotes.
Und damit zurück zu den Vereinen. Zwar steigen die Neueintragungen bei Vereinen Jahr für Jahr, muss man sagen. Aber was man eben dabei nicht vergessen darf, die Steigerungsquote insgesamt, die ist rückläufig.
So, das ist jetzt mal so eine kleine Matheaufgabe für euch, da könnt ihr einen Moment drüber nachdenken. In der Zeit habe ich noch einen Funfact für euch. Und zwar hat das Saarland laut einer aktuellen Studie mit knapp 11 Vereinen, also nicht insgesamt, sondern pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die höchste Vereinsdichte. Und Bremen mit 5 Vereinen, also auch wieder auf die 1000 Einwohner geguckt, die niedrigste.
Halten wir also fest. Es gibt weit mehr als eine 500.000 Vereine und gemeinnützige Institutionen in Deutschland und damit bietet sich für Steuerberatungskanzleien ein großes Potenzial an Mandanten.
Das stimmt. Eigentlich sind es ganz normale Alltagsgeschichten erstmal, also Lohnabrechnung möglicherweise oder halt eben die Buchhaltungsroutinen, Umsatzsteuervoranmeldungen. Eigentlich.
Eigentlich. Du sagst es, denn steuerrechtlich sind Vereine ja so oft so ein bisschen rat- und ahnungslos bei vielen Besonderheiten und nicht jeder Verein hat ja einen Steuerberater als engagiertes Mitglied oder vielleicht gar als Kassenprüfer. Daher sind Vereine und gemeinnützige Organisationen bei ihren eigenen steuerlichen Besonderheiten oftmals blank und haben die Sachen gar nicht auf dem Schirm.
Das ist eine Erfahrung, die auch Susanne Trapp von der Kanzlei Steuerberatung Trapp aus Nürnberg macht. Sie ist selbst zertifizierte Fachberaterin für Gemeinnützigkeit und sagt, dass die Mandanten für diese Besonderheiten sensibilisiert werden müssen, gerade dann, wenn sie die Buchhaltung selbst oder einen Teil davon selbst machen.
Wir sind gemeinnützig, wir müssen eigentlich keine Steuern bezahlen, heißt es immer. Und dann kennt man auch den Unterschied nicht zwischen Ertragssteuer, Umsatzsteuer. Da muss man die Leute mitnehmen und beratend tätig sein, ihnen den Unterschied erklären und dann einfach für Fragen zur Seite zu stehen.
Jetzt ist ja nicht jeder Verein gleich.
Nee, also ist er nicht.
Zum Beispiel fangen wir mal mit der Größe an. Der Club aus Nürnberg ist jetzt ein bisschen größer, ganz klar ein bisschen nur, als vielleicht so ein Stadtteilverein wie DJK oder so. Dann natürlich gibt es verschiedene Strukturen. Die Sparten sind ganz unterschiedlich. Natürlich gibt es auch ganz viele andere Vereine, nicht nur Sportvereine. Der eine ist vielleicht ein kleiner Verein, der sich um örtliche Schulbetreuung kümmert. Der andere vielleicht eben ein Mehrsparten-Sportverein in der Großstadt mit komplexen Vereinsstrukturen. Der Präsident des Bayerischen Landessportverbands, Jörg Ammann.
Gerade Mehrspartenvereine ähneln auch von den Umsätzen übrigens nicht selten Unternehmensgrößen, die viele Steuerberater vor Ort ja wahrscheinlich nicht mal betreuen, sondern die dann ganz schnell in die Millionen, 1,5, 2 Millionen vielleicht auch darüber hinaus dann auch gehen von den Umsätzen. Dann natürlich auch spannendes Zusammentreffen, schon ein Stück weit auch zu wissen, dass man auch was für die Gesellschaft mitmacht, weil Vereine grundsätzlich und Sportvereine ja da entsprechend auch gut aufgestellt sind.
Also Vereine sind durchaus unterschiedlich, nicht nur, wie gesagt, in der Größe, sondern logischerweise auch in dem, was sie tun wollen. Und hier haben wir Unterschiede, auch ganz wichtig für die Steuer, zwischen
ideellem Bereich,
ja, genau.
Zweckbetrieb, dann gibt es ja noch den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und die Vermögensverwaltung.
Dröseln wir das zu Beginn erstmal grob auf, damit wir da eine Basis haben.
Der ideelle Bereich.
Der ideelle Bereich ist der Kern aller Tätigkeiten einer gemeinnützigen Organisation. Bei Vereinen ist der Bereich daher von der Körperschaftssteuer, von der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer befreit, wenn es um Mitgliedsbeiträge, Spenden oder auch öffentliche Zuschüsse oder ähnliche Zuwendungen geht.
Vorausgesetzt, dass dieser ideelle Bereich dem gemeinnützigen, satzungsmäßigen Vereinszweck dient.
Der Zweckbetrieb.
Der Zweckbetrieb umfasst die wirtschaftlichen Tätigkeiten, die direkt und unmittelbar die satzungsmäßigen Zwecke der Organisation verwirklichen und so eben den Vereinszweck unterstützen.
Je nach Verein können das beispielsweise sportliche oder eben kulturelle Veranstaltungen sein.
Ja, und zudem darf die wirtschaftliche Betätigung im Zweckbetrieb kein Selbstzweck sein, sondern muss eben dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet werden.
Deswegen gehört der Verkauf von Speisen und Getränken sowie Werbung zum Beispiel nicht zum Zweckbetrieb, sondern
der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb.
Hier wird es steuerpflichtig, denn Vereine genießen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb keine steuerlichen Vorteile wie bei den anderen beiden Bereichen.
Und das heißt, hier müssen sowohl Körperschaftssteuer als auch Gewerbesteuer entrichtet werden und zwar bei Aktionen, die über den eigentlichen Vereinszweck hinausgehen. Das können dann Veranstaltungen sein wie Sommerfeste, bei denen eben Essen oder Getränke verkauft werden oder eben Ähnliches.
Da gibt es einige spezielle Steuerregelungen, das besprechen wir gleich. Bleibt
die Vermögensverwaltung.
Und die liegt dann vor, wenn Vermögen genutzt wird, um Einnahmen für den Verein zu erzielen, also wenn er Vermögen zum Beispiel verzinst anlegt oder vereinseigene Gebäude vermietet oder verpachtet.
Zum Beispiel den Platz oder die Vereinsgaststätte.
Genau. Einnahmen aus dieser Vermögensverwaltung sind für gemeinnützige Vereine grundsätzlich von der Körperschaft und von der Gewerbesteuer befreit.
Aber auch hier ist ganz wichtig, die Vermögensverwaltung darf nicht zum Selbstzweck des Vereins werden.
Ja, hätten wir das schon mal geklärt. Aber das ist ja nur die Grundlage für die steuerliche Spezialbehandlung von Vereinen. Und die greift nicht nur für die Körperschaftssteuer, Lohnsteuer und Umsatzsteuer. Es gibt ja auch noch die steuerlichen Besonderheiten für die Ehrenamtler. Kommen wir aber erstmal zur Körperschaftssteuer. Vereine sind als Körperschaften grundsätzlich körperschaftsteuerpflichtig.
So, und da haben wir es wieder, ne? Das schöne Juristenwort. Grundsätzlich.
Ja, ein Wort, das uns fast in jeder Folge begegnet.
Was immer signalisiert, jetzt kommen die Ausnahmen. Und auch hier ist es so, es hängt davon ab, welcher Bereich betroffen ist. So haben wir erstmal alles, was in den ideellen Bereich fällt. Das ist steuerbefreit. Im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gibt es eine sogenannte Freigrenze.
Also eine Grenze, bis zu der ein Verein von der Körperschaftssteuer befreit ist.
Also erstmal, solange die Einnahmen aus allen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben zusammen, inklusive Umsatzsteuer, nicht höher sind als 45.000 Euro jährlich, dann sind die Einnahmen steuerfrei und fallen nicht unter die Körperschaft- und Gewerbesteuer.
Aber die Umsatzsteuerpflicht, die bleibt ja weiterhin bestehen.
Ja, genau. Und nochmal auf die Freigrenze zurückzukommen, wenn die Freigrenze gerissen wird, also sprich die Grenze von 45.000 Euro wird überschritten, dann sind alle Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb steuerpflichtig und nicht nur der Teil, der die 45.000 Euro übersteigt. Freigrenze halt.
Die Körperschaftssteuer fällt aber nur an, wenn das Einkommen den Freibetrag von 5.000 Euro überschreitet. Das ist dann so ein spezieller Freibetrag für Vereine. Beträgt das Einkommen mehr als 5.000 Euro, wird die Körperschaftssteuer nur für das darüber hinausgehende Einkommen berechnet.
So, und dann haben wir ganz simpel erklärt den Unterschied zwischen Freigrenze und Freibetrag. Aber Den kennt ihr natürlich sehr viel besser als wir. Kommen wir zur Lohnsteuer. Die kann natürlich auch bei Vereinen anfallen, weil ein Verein ja auch Arbeitgeber sein kann. In dem Fall kann es dann dazu kommen, dass der Verein Lohnsteuer für seine Arbeitnehmerinnen oder seine Arbeitnehmer vom Lohn oder Gehalt einbehalten und an das Finanzamt zahlen muss. Nächste Steuerart, um die wir uns kümmern müssen, ist die Umsatzsteuer. Und die fällt im Verein, wie bei vielen anderen auch, bei unternehmerischer Tätigkeit an.
Also haben wir vorhin schon erwähnt, das sind so Dinge wie Verkäufe aus dem Merchandising, also Fanartikel.
Genau, zum Beispiel. Solche Verkäufe unterliegen dann dem vollen Umsatzsteuersatz, also derzeit 19%, weil es eben Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sind. Anders sieht es jetzt wiederum bei den Einnahmen aus dem Zweckbetrieb aus. Da greift dann der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7%. Und der ideelle Bereich, alles was da reingehört, der ist wiederum komplett von der Umsatzsteuer befreit.
Also auch hier wieder Mitgliedsbeiträge oder Spenden. Steuerberater Ronny Trapp, Geschäftsführer der Kanzlei Trapp, beschreibt, was bei der Einordnung zu beachten sein kann.
Eine Jugendhilfe ist per se, wenn es gemeinnütziger Aspekt ist, ist steuerbefreiter Bereich. Erstmal nur für Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Für Umsatzsteuer gilt halt das Umsatzsteuergesetz, haben wir vielleicht auch noch Umsatzsteuerbefreiung. Aber wenn zum Beispiel in der Jugendhilfe ein Getränkeautomat steht oder ich verkaufe dort irgendwelche Sachen, dann ist das nicht gemeinnützig, sondern ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, damit steuerpflichtig. Und das im Endeffekt immer herauszufinden, was habt ihr im Unternehmen und dann quasi die Einordnung, in welche Sphäre das gehört.
Bei der Umsatzsteuer können Vereine aber auch von der Kleinunternehmerregelung profitieren.
Genau, wie bei allen anderen Unternehmern auch. Die Umsatzsteuer muss nicht erhoben werden, wenn der Bruttojahresumsatz des Vorjahres 22.000 Euro nicht überstiegen hat und wenn er im laufenden Jahr voraussichtlich nicht höher sein wird als 50.000 Euro.
Dann haben wir noch die Sonderregeln für die ehrenamtlich Aktiven. Also egal, ob sie dann als Platzwart, Aufsicht oder vielleicht auch als Bürokraft helfen.
Die bekommen ja in vielen Vereinen, manchmal bekommen sie gar nichts, aber oft bekommen sie so kleines Geld für ihr Engagement.
Und das sind laut Bundesregierung 29 Millionen Ehrenamtliche, die so eine Tätigkeit ausüben.
Hammer.
Das sind immerhin ca. 34% der Bevölkerung, also ein gutes Drittel. Und dieses ehrenamtliche Engagement, das stärkt natürlich den ideellen Zweck von gemeinnützigen Organisationen. Verbandspräsident Jörg Ammon war selbst 20 Jahre lang Vereinsvorsitzender.
Es macht mir alles ehrenamtlich. Man bringt sein Wissen ein, man bringt vor allem auch seine Zeit ein. Und dann schmerzt, so sage ich jetzt einmal das, aus der Blickrichtung jede Rechnung, die man irgendwo zahlen muss.
Auf Seite der Ehrenamtler gibt es deswegen beispielsweise einen steuerlichen Freibetrag von 840 Euro pro Jahr. Und dann gibt es halt auch noch diesen Übungsleiterbetrag, der liegt bei 3.000 Euro inzwischen.
Übrigens sind weitere Erleichterungen für Ehrenamtler geplant. Bayern hat im Bundesrat den Gesetzentwurf eingebracht, der Ende September vom Bundesrat auf den Weg ins Parlament geschickt wurde. Da sind dann haftungsrechtliche Erleichterungen vorgesehen für die ehrenamtliche Vereinstätigkeit. Der Haftungsfreibetrag soll von 840 Euro auf 3.000 Euro angehoben werden. Bisher greifen die haftungsrechtlichen Erleichterungen für ehrenamtliche Tätige nur, wenn ihre Vergütung 840 Euro jährlich nicht übersteigt. Dieser Betrag soll sich laut dem Gesetzesentwurf bald am Übungsleiterfreibetrag orientieren.
Und noch ein Zusatz. Im gleichen Sitzungstermin hat der Bundesrat dann auch noch gefordert, dass der Übungsleiterfreibetrag von bisher 3.000 Euro auf 3.300 Euro erhöht wird.
Man muss als Verein also genau hinschauen, welcher Bereich betroffen ist, welche Einnahmen man hat und welche Steuerarten dann relevant werden. Wie schnell sich das eine zum anderen wandeln kann, das erklärt Susanne Trapp am Beispiel eines Sportvereins mit bezahlten Spielern.
Ein Unternehmer möchte eine Spende geben und macht zum Beispiel das über Trikots. Der stattet die Mannschaft mit Trikots aus und die werden dann im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb verwendet. Und der Verein stellt zum Beispiel eine Spendenbescheinigung aus. Das ist so eine typische Mittelfehlverwendung, weil der nämlich dann eigentlich keine Spendenbescheinigung ausstellen darf. Es ist ja eine typische Sponsorentätigkeit, die der Unternehmer dann macht.
Und in diesem Beispiel dann eben fehlverwendete Mittel. Denn wer als Verein eine Spende erhält, der muss diese für den gemeinnützigen Zweck verwenden. Wenn damit Tätigkeiten im wirtschaftlichen Bereich finanziert werden, ist man schon mittendrin in der Mittelfehlverwendung, weil Spenden unbedingt für den Satzungszweck ausgegeben werden müssen. Ein weiteres Beispiel gibt Kanzleichef Ronny Trapp.
Man kriegt von einer Privatperson als Verein eine Spende, was ich 5.000 Euro und sagt, von den 5.000 Euro mache ich halt ein Jahresfest und dort verkaufe ich Bratwürste, Getränke etc. und nehme, weil das Jahresfest keine Deckung bringt, die 5.000 Euro und verwende das damit. Das ist eine typische Mittelfehlverwendung halt.
Die Mittel richtig zu verwenden, das ist der eine Punkt. Der andere ist der zeitliche Aspekt, denn es gibt hier eine grundsätzliche Frist von 2 Kalender- oder Wirtschaftsjahren.
Genau, und innerhalb dieses Zeitraums müssen Vereine ihre Mittel für ihre steuerbegünstigten, satzungsmäßigen Zwecke verwenden. Stichwort Rücklagen zum Beispiel.
Ja, denn Vereine, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, Vereine dürfen Rücklagen nämlich nur unter bestimmten Voraussetzungen bilden.
Genau, und das sind dann projektbezogene Rücklagen, also solche, die für ganz bestimmte langfristige Projekte angespart werden.
Ja, das kann, fällt mir jetzt ein, Sanierung des Vereinsheims zum Beispiel oder wenn der Verein ein Grundstück kaufen möchte. Ne? Also dafür wäre das dann in Ordnung.
Und damit ist dann auch die längere Ansparung erlaubt oder die Ansparphase. Auch hier ist es wieder wichtig, genau zu dokumentieren, warum die Rücklagen überhaupt notwendig sind. Denn die gesetzliche Vorgabe besagt, alle gemeinnützigen Mittel müssen dem Vereinszweck zeitnah zugeführt werden.
Und wenn diese Grenze überschritten wird, dann schaut das Finanzamt nochmal sehr genau hin.
Ja, und im schlimmsten Fall kann das Vereine ihre Gemeinnützigkeit kosten. Die Gemeinnützigkeit, sie ist das grundlegende Merkmal des ideellen Bereichs, also ein eigener Bereich neben dem Zweckbetrieb oder dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.
Auch wenn diese Bereiche natürlich ebenfalls Teil einer gemeinnützigen Organisation sein können.
Gemeinnützigkeit ist dann gegeben, wenn Personen oder Körperschaften durch ihr Engagement das Gemeinwohl selbstlos fördern.
Das klingt jetzt erstmal total lyrisch, das mit dem Selbstlos. Das ist aber tatsächlich gesetzlich definiert. Also das Selbstlose bedeutet, dass kein unverhältnismäßiger Vermögensaufbau betrieben werden kann und darf und dass keine hohen Honorare gezahlt werden dürfen. Und das ist dann im steuerrechtlichen Sinne gemeinnütziges Tun.
Das Gemeinnützigkeitsrecht, das gilt ja nicht nur für den Verein allgemein, sondern im Wesentlichen auch für gemeinnützige GmbHs, für Stiftungen oder Ähnliches.
Gemeinnützigkeit, das ist ja so das Zauberwort für viele Vereine, weil sie natürlich Steuererleichterungen verspricht und du kannst dann Spendenbescheinigungen ausstellen. Auch das ist für viele, für ihren Vereinsbetrieb ganz wichtig, aber die Regeln sind halt sehr streng.
Nachteilig wirkt sich Gemeinnützigkeit auch manchmal aus, und zwar durch den höheren Aufwand in der Verwaltung bei den Finanzen. Ob der Status der Gemeinnützigkeit noch gilt, Dafür gibt es eng definierte Grenzen, die eingehalten werden müssen und die auch belegt werden müssen. Das Finanzamt prüft in der Regel alle 3 Jahre, ist aber nicht gleich rigoros und sagt, so, jetzt ist die Gemeinnützigkeit weg. Susanne Trapp.
Das Finanzamt kommt ja vorher schon und überprüft ja auch, ne? Und wenn irgendwo Dinge sind, die nicht ganz richtig laufen, dann macht das Finanzamt schon mit der Steuererklärung den Hinweis. Und spätestens dann suchen natürlich auch die Mandanten, um einfach die Risiken zu minimieren, suchen sie dann auch den Steuerberater auf.
Dennoch kann es passieren, dass eben dann die Gemeinnützigkeit aberkannt wird, wenn eben die Vorgaben nicht eingehalten werden. Ein Umstand, den Verbandspräsident Jörg Ammon in seiner Laufbahn öfters mitbekommen hat.
Nicht nur einmal. Das kommt immer wieder vor, wenn es im Sport verdeckte Zahlungen irgendwohin sind. Früher war das so gern üblich, mit Kuverts dann mal unterwegs zu sein oder auch Steuererklärungen nicht richtig oder gar nicht rechtzeitig abzugeben. Also die Gemeinnützigkeit dann nicht nachzuweisen und mehrfach aufgefordert worden zu sein. Wenn es dann Schätzbescheide gibt von den Finanzbehörden, steht ja schon drauf, hiermit erfolgt die Aberkennung der Gemeinnützigkeit.
Und die Folgen von so einer Aberkennung der Gemeinnützigkeit, die sind durchaus schwerwiegend.
Ja, weil der Verein dann erstmal rückwirkend Steuern zahlen muss. Also, das heißt, es fallen nicht nur Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer an, auch die Umsatzsteuer auf bisher befreite Einnahmen muss gezahlt werden. Und zusätzlich verliert der Verein das Recht, Spendenbescheinigungen auszustellen, was viele Vereine in finanzielle Bedrängnis bringen kann, weil damit ja auch die finanzielle Basis möglicherweise wegfällt. Denn man darf ja nicht vergessen, wenn man einem Verein Geld gibt, egal in welcher Höhe, bekommt man dafür ja eine Spendenbescheinigung und dann kann man das, was man gespendet hat oder auch an Mitgliedsbeiträgen gezahlt hat, selbst von der Steuer absetzen. Also das kann schon ganz schön nach hinten losgehen.
Welche Steuer anfällt, wann und in welcher Höhe Vereine davon befreit sind
oder eben nicht.
Oder auch steuerrechtlich besser gestellt sind, das hängt unter anderem davon ab, aus welchen Tätigkeiten die Einnahmen kommen.
Und welchen Bereichen die Tätigkeiten zugeordnet und wie sie dann als Einnahmen auch wieder verwendet werden.
Ja, also nochmal, es gibt den ideellen Bereich, es gibt den Zweckbetrieb oder den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder die Vermögensverwaltung.
Deswegen müssen Vereine genau darauf achten, dass die Grenzen zwischen diesen Bereichen klar sind. Das heißt, du hast es ja vorhin schon mal gesagt, man muss genau festhalten, was man wo gemacht hat, wo man Einnahmen erzielt hat, wo das dann hingehört, in welchem Bereich, um eben diese steuerlichen Fallstricke zu vermeiden. Und man muss halt auch sagen, das ist ja auch nicht bei jedem Verein gleich. Und deswegen ist es für Steuerberaterinnen und Steuerberater auch nicht so wirklich zielführend und auch vor allen Dingen nicht möglich, immer gleich vorzugehen bei der Beratung von Vereinen.
Susanne Trapp zum Beispiel nähert sich bei den Mandanten erstmal über das Allgemeine und konzentriert sich auf Themen, die auch für andere Unternehmen Routine sind.
Da brauche ich noch kein spezielles Wissen über Gemeinnützigkeit, um die Buchhaltung zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine GmbH habe, dann muss ich auch eine Handelsbilanz machen. Da kommen ja dann erst im steuerlichen Teil die Besonderheiten, ne, für die Gemeinnützigkeit. Ich gehe da immer gerne so vor, dass ich im Prinzip den Verein oder den Mandanten erstmal selber mir anschaue, wo sind denn jetzt hier die Schwierigkeiten drin, wo muss man Acht geben.
Auch wenn das nicht immer so der erste Gedanke ist, bei Vereinen, egal ob jetzt Mitgliederversammlung oder Kassenprüfung, eine steuerliche Beratung ist empfehlenswert aufgrund der Besonderheiten im Steuerrecht und, wir haben es ja gerade schon beschrieben, um die Vorteile der Gemeinnützigkeit nicht zu gefährden.
Auch wenn es um Gegebenheiten geht, wie die Organisation von Veranstaltungen und Sportevents, kommt es darauf an, dass der wirtschaftliche Teil nicht überwiegt. Für die genaue Beurteilung ist die Unterstützung durch den Steuerberater also durchaus entscheidend.
Das stimmt absolut und da ist das Geld auch, glaube ich, gut investiert, weil allzu schnell Vorstände und Schatzmeister in Vereinen sonst Gefahr laufen, durch einzelne Aktionen den Status der Gemeinnützigkeit aufs Spiel zu setzen. Und da haben wir noch gar nicht oder nur ganz am Rande drüber gesprochen. Hinzu kommen natürlich auch Haftungsfragen, die gegebenenfalls für die Verantwortlichen kostspielige Folgen haben können. Wenn man jetzt mal von der anderen Seite drauf guckt, also von der Seite der Berater und Beraterinnen, dann sind Vereine für Steuerberater und Rechtsanwältinnen natürlich auch eine interessante Zielgruppe. Vielleicht sind die Berater auch selber in einem Verein engagiert, dann ist die Nähe unter Umständen schon sehr viel schneller da. Natürlich Wir haben es ja am Anfang gesagt, es gibt eine Vielzahl von Vereinen in Deutschland und die Fälle sind damit sehr variantenreich.
Aber auf jeden Fall sind das schon mal Gründe, warum es sich eben lohnen kann, sich als Steuerberater auf diese Branche zu spezialisieren.
Das war auch die Motivation, warum Susan Trapp sich für diese Branche oder sollte man besser sagen, das Thema Gemeinnützigkeit entschieden hat und ihre Ausbildung zur Fachberaterin gemacht hat. Sie reizen diese Besonderheiten, diese Vielfalt, die sie auch gewissermaßen bei der Stange halten. Es ist halt nicht 0815, wie sie sagt.
Das ist eigentlich dieser bunte Blumenstrauß, den man da hat. Nicht dieses eintönige, ich mache jetzt eine GmbH, da mache ich eine Körperschaftssteuererklärung und dann mache ich die Offenlegung. So dieses Normale. Und das ist eben nie normal.
Zudem geht es ihr auch darum, den gemeinnützigen Zweck zu fördern. Und dafür sollten halt die Mittel zur Verfügung stehen und nicht irgendwo durch unnötige Steuerbelastungen aufgefressen werden.
Da habe ich immer im Kopf den einen Spruch von einem Dozenten damals, der gesagt hat, was interessieren mich 15% vom Gewinn, wenn ich 19% vom Umsatz haben kann? Und dieser Spruch ist mir im Gedächtnis geblieben und das ist natürlich bei Gemeinnützigkeitsthemen immer das A und O, das Umsatzsteuerthema. Das ist nicht einmal der ertragsteuerliche Bereich, sondern eher der Umsatzsteuerbereich, der gravierend Geld kosten kann. Klar, Steuern müssen bezahlt werden, das ist richtig, aber man sollte auch die Auslegung finden und die Korrektheit anwenden können, dass es nicht zu viel Steuern sind und der Verein trotzdem die Mittel behalten kann, um sie eben auch für seinen Zweck einsetzen zu können.
Um jetzt fachspezifisch beraten zu können, muss man sich natürlich im speziellen Bereich der Vereinsbesonderheiten auskennen. Das erfordert Wissen, das erfordert auch vor allen Dingen Zeit, sich dieses Wissen anzueignen. Und gerade so Randthemen, die auch nicht bei jedem zweiten Mandanten vorkommen, ist das möglicherweise nicht jedermanns Sache.
Daher sollte man natürlich schauen, wer und wie viele in der Kanzlei sich worauf spezialisieren. Je mehr unterschiedliches Spezialwissen existiert, desto größer ist natürlich auch dann das Feld, in dem man als Kanzlei beraten kann. Ronny Trapp ist ja selbst Fachberater für Onlinehandel und gibt allerdings dann auch zu bedenken, dass das Wissen aktuell gehalten werden muss und das bedeutet dann eben auch mehr Arbeit.
Wir haben es aufgeteilt und durch die ständige Tätigkeit in der Praxis und den Austausch, den wir haben, bräuchte ich jetzt nicht noch zusätzlich diesen Fachberater. Und man muss jedes Jahr auch so und so viele Stunden nachweisen, dass man wieder Fortbildung gemacht hat. Man hat jetzt, ich muss mal sagen, auch so viel Arbeit und dann nochmal das on top obendrauf. Nee.
Ob man sich jetzt spezialisieren will zum Fachberater für Gemeinnützigkeit, das hängt zum einen von der Notwendigkeit ab oder weil vielleicht das Potenzial im Mandantenstamm existiert oder es hängt auch davon ab, ob man dem Thema überhaupt zugeneigt ist. Also einfach mal so machen ist jedenfalls keine gute Idee, sagt Verbandsfunktionär Jörg Amon.
Also jetzt zu sagen, ich nehme einen Verein und betreue den, wenn das jetzt nicht so eher einfacher, vielleicht ein Spattenverein im Sport oder kleinerer Musikverein oder ähnliches ist, dann ist das zu wenig. Also das rentiert sich dann auch nicht.
Dann also besser gleich voll und ganz als Fachberater für Gemeinnützigkeit fungieren. Der Titel gilt ja als Qualitätssiegel in der steuerrechtlichen Beratung von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen. Er belegt die nachgewiesene Expertise. Mehr dazu in unserer
Faktenbox. Um den Fachberatertitel zu erwerben, müssen Steuerberaterinnen und Steuerberater mindestens 3 Jahre Berufserfahrung nachweisen und eine Mindestanzahl bearbeiteter Fälle im Bereich der Gemeinnützigkeit bearbeitet haben. Die Fortbildung gliedert sich in Module. Themen sind unter anderem das Gemeinnützigkeits- und Stiftungsrecht, die umsatzsteuerlichen Regelungen bei Non-Profit-Organisationen oder die Rechnungslegung und Gewinnermittlung. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Praxis. Teilnehmer lernen anhand von Fallstudien, wie sie steuerliche Fallstricke umgehen können. Der Titel ist nicht einmalig. Steuerberater müssen sich kontinuierlich fortbilden, um den Titel zu behalten. In der Regel mindestens 10 Stunden pro Jahr. Das stellt Wissen auf dem neuesten Stand der Rechtsprechung und Gesetzgebung sicher. In der Praxis bedeutet dies nicht nur ein erweitertes Leistungsangebot, sondern auch eine klare Abgrenzung von der Konkurrenz.
Wer jetzt mehr über die Ausbildung zum Fachberater Gemeinnützigkeit erfahren will, der kann sich beispielsweise beim Deutschen Steuerberaterverband aufschlauen. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes.
Vielleicht noch kurz zu den Kosten. Kostenlos gibt es die Fortbildung zum Fachberater und die Seminare, die sich dann anschließen, natürlich nicht. Doch im Verhältnis zu anderen Fortbildungen in diesem Bereich hält sich der Kostenaufwand in Grenzen, sagt Susanne Trapp. Zeit sei der viel größere Faktor.
Das waren 3 Tage Fortbildung und dann noch die Prüfung. Und der Mehraufwand, den ich investiert habe, war die Zeit. Weil neben meinem eigentlich nicht unbedingt 40-Stunden-Job dann noch diese Ausbildung draufzusetzen und diese ganze Theorie natürlich, also man kennt ja alles, aber man muss ja trotzdem die ganzen Fundstellen und alles dann trotzdem parat haben, gerade weil man es ja dann zu Papier bringen muss.
Am Ende zahlt sich der Aufwand aus. Und die Kenntnis der speziellen Materie hilft enorm bei der Beratung. Das sagt auch Sportverbandspräsident Jörg Ammon.
Es ist natürlich immer hilfreich, wenn man dann auch weiß, wie tickt denn da sowas, wie passiert denn sowas, wie ist das mit einem Ablauf einer Mitgliederversammlung, einer Delegiertenversammlung, was muss ich dafür vorbereiten, wo muss ich hinschauen in die Satzung und, weil das natürlich auch viel Dienstleistung ja ist und zu sagen, ich bereite das dem Mandanten quasi mundgerecht auch auf.
Auf der anderen Seite muss man nicht jeden Mandanten annehmen, nur weil die Spezialisierung passt oder man eine Spezialisierung hat. Am Ende ist es nämlich eine Frage der Kapazität. Das ist die Erfahrung des Steuerfachmanns Ronny Trapp.
Der Tag hat nur 24 Stunden und wenn man die Pause weglässt, wird es auch nicht mehr. Wenn aber jetzt Mitarbeiter noch nie Berührungspunkte im Endeffekt hat, dann ist es natürlich auch schwer. Und wir möchten ja auch nicht jetzt dann sagen, liebe Frau Müller, machen Sie mal bitte jetzt die Steuererklärung. Ja, wir haben es zwar damals einfach nur auf den Tisch geknallt bekommen, aber diese Mentalität wollen wir nicht und müssen ja schon den Mitarbeiter auch mitnehmen. Und wenn wir dann sehen, dass da einfach die Kapazitäten nicht da sind, dann sagen wir auch, nein, können wir nicht aktuell abbilden.
Nochmal kurz zusammengefasst, ihr kennt das schon, lange Rede, kurz und so. Die Einnahmen von Vereinen können von Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer oder Gewerbesteuer befreit oder begünstigt sein. Das hängt davon ab, in welchen Tätigkeitsbereich die Einnahmen fallen, also ob sie jetzt zum ideellen Bereich gehören, zum Zweckbetrieb, zur Vermögensverwaltung oder zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.
Vereine dürfen grundsätzlich Rücklagen bilden, aber nur unter bestimmten Bedingungen und sie müssen die Gelder zeitnah und zweckgebunden ausgeben.
Die Dokumentation ist entscheidend. Das gilt ja eigentlich auch nicht nur für Vereine, aber da ganz besonders. Vereine müssen Einnahmen aus den verschiedenen Bereichen trennen und das genau nachweisen, sonst droht nämlich der Verlust der Gemeinnützigkeit.
Und bei diesem Verlust der Gemeinnützigkeit kann es dann zu rückwirkenden Steuernachforderungen kommen oder den Verlust der Spendenbescheinigungsberechtigung.
Damit das alles nicht passiert, können spezialisierte Steuerberaterinnen und Steuerberater helfen. Mit dem Titel Fachberater für Gemeinnützigkeit belegen sie ihre Expertise für die Vereinsberatung. Der Titel wird durch eine Fortbildung und eine Prüfung erworben.
Und der Titel ist nicht dauerhaft. Es gibt eine Weiterbildungspflicht. Steuerberaterinnen und Steuerberater müssen sich regelmäßig weiterbilden, um den Titel behalten zu dürfen. Und nun?
Naja.
Neues aus Paragrafenland.
Nach einer Entscheidung des Hessischen Finanzgerichts darf ein Finanzamt die Anrechnung von Kapitalertragsteuer bei Cum-Ex-Geschäften ändern und erstattete Steuern zurückfordern. Das gilt dann, wenn der Steuerpflichtige keinen Nachweis darüber vorlegen kann, dass tatsächlich Kapitalertragsteuer einbehalten wurde. Das wäre die entscheidende Voraussetzung für die Steuererstattung. Klägerin im Verfahren war eine GmbH, die mit Finanzinstrumenten handelt. Nach einer Außenprüfung hatte das zuständige Finanzamt die zunächst erlassene Anrechnungsverfügung wieder abgeändert. Grund dafür war, dass es sich bei den Börsengeschäften überwiegend um sogenannte Leergeschäfte handelte. Die Gesellschaft konnte keine Belege über gezahlte Kapitalertragsteuer vorlegen, sodass Zweifel am tatsächlichen Einbehalt der Kapitalertragsteuer bestanden. Eine Beschwerde gegen die Entscheidung des Finanzgerichts ist aktuell beim Bundesfinanzhof anhängig. Den Link zum Urteil findet ihr in den Shownotes.
Kanzleihäppchen.
Geschichten aus der Welt der Kanzleien.
Heute
Thomas Günther.
Die Botaniker unter den Zuhörern kennen diese Situation sicherlich. Über Jahre schon pflanzt man Tomaten an, die prächtig gedeihen und wachsen und super lecker schmecken. Und irgendwann kommt man auf die Idee, ich könnte auch noch einen weiteren Tomatenstrauch anpflanzen. Und dieser zweite Tomatenstrauch wiederum, der wächst und gedeiht überhaupt nicht so prächtig wie der erste. Und das, obwohl die Rahmenbedingungen ja dieselben sind. Und ganz ähnlich ist es auch bei Kanzleien, die mehrere Standorte haben. Auch bei denen gibt es Standorte, die beispielsweise in der Digitalisierung weit vorangeschritten sind und andere Standorte, die eben noch hinterherhinken. Und auch diese Kanzleien haben ja denselben Inhaber, dieselben Gehälter, dieselben Rahmenbedingungen. Und trotzdem entwickeln sich die Standorte unterschiedlich. Ein Beispiel dafür ist die Kanzlei Becherer, Karl, Schärf und Partner aus Thüringen. Diese Kanzlei hat 4 Standorte. In Jena, in Meiningen, in Weimar und in Gotha. Lutz Schärf, Partner der Kanzlei, spricht über die Unterschiede der Standorte.
Die 4 Standorte haben unterschiedliche Geschichten. Und deswegen haben sie auch unterschiedliche Kulturen, sind in ihrer Entwicklung die einen ein Stückchen weiter als die anderen. Und das ist eigentlich die große Kunst, die Standorte weiterzuentwickeln, dass einer nicht vorneweg galoppiert und der anderen quasi abhängt. Ich betrachte es immer so ein bisschen wie ein Zug. Es wäre halt schön, wenn alle drin sitzen in dem Zug und in die richtige Richtung fahren. Und vorne dran muss natürlich eine Lok sein. Die Lok soll ordentlich unter Dampf stehen, dass es auch vorwärts geht.
Lutz Schärf selbst hat im Jahr 2000 die Niederlassung Jena seines damaligen Arbeitgebers gekauft und als Einzelkanzlei fortgeführt. Jena ist also der Ursprung der heutigen Kanzlei und schon immer digital aufgestellt gewesen. Durch Fusionen und Käufe kamen über die Jahre die anderen Standorte hinzu, die mitunter nicht so digital aufgestellt waren. Mittlerweile beschäftigt die Kanzlei 10 Berufsträger und 60 Mitarbeiter. Aber wie wurden die anderen, die neuen Standorte integriert? Die Antwort von Lutz Schärf: durch Standards, Standards, Standards.
Als wir angefangen haben, die Standorte alle zu integrieren, haben wir uns auf die EU-Komfort verständigt, weil wir gesagt haben, okay, brauchen eine Ausgangsbasis. Aller Ursprung ist EU-Komfort, weil ich der Meinung bin, ohne EU-Komfort kannst du mehrere Standorte auch nicht lenken und leiten, weil dir dann ansonsten sehr, sehr viele Sachen fehlen.
Es gibt viele Gründe, warum sich Standorte einer Kanzlei unterschiedlich schnell entwickeln können. Beispielsweise, weil sich ihr Digitalisierungsgrad unterscheidet, die Mitarbeiter auf einem unterschiedlichen Ausbildungsstand stehen oder auch demografische Faktoren können eine Rolle spielen. Auch bei Becherer, Karl, Schärf und Partner entwickelten sich die einzelnen Standorte sehr unterschiedlich. Doch dann hatten die Inhaber der Kanzlei eine Idee.
Wir nennen das gerne spaßenshalber Innovation Lab. Der Standort Jena, hier kann man also mal ein paar Sachen ausprobieren. Die Mitarbeiter sind es hier gewöhnt, dass sie gerade durch mich eben immer mal mit was Neuem konfrontiert werden. Und die können das quasi ab. Und hier probieren wir eben Sachen, ob es funktioniert, ob das für unseres ist oder ob es eben nichts ist. Wir haben auch schon mal ein paar Sachen eingestampft, aber viele Sachen haben auch ganz gut geklappt.
In der Kanzlei gab es aber noch weitere Maßnahmen, um die Geschwindigkeiten der Standorte anzupassen. So wurden Rollen definiert und in allen Standorten implementiert. Unter anderem Kanzleiorganisationsbeauftragte.
Schlüssel sind auch unsere KOBs, also die Kanzleiorganisationsbeauftragten, die wir an allen 4 Standorten eben haben, die sich regelmäßig auch treffen mit anderen KOBs, aber auch natürlich sich auch intern treffen.
Außerdem wurden die Sekretariatsprozesse strukturiert und standardisiert. In den Sekretariaten arbeiten die Assistenzen der Geschäftsleitung, die sich regelmäßig vor Ort treffen. Bei diesen Treffen ist auch immer mindestens ein Partner der Kanzlei dabei, um keine Wissenssilos entstehen zu lassen. Zudem wurde in der Kanzlei in allen Standorten Microsoft Teams als Standardkommunikationstool etabliert. Zum Abschluss hat Lutz Schärf noch sowohl ein Positiv- als auch ein Negativbeispiel, wie sich die Ideen ausgewirkt haben.
Also wir haben uns mit Dativ meine Steuern beschäftigt. Ich fand es sehr, sehr gut. Wir haben uns dann natürlich in der Gruppe dann auch nochmal ausgetauscht mit den KOBs und den Standortleitern. Die haben gesagt, okay, das klingt nach einem Gamechanger. Und dann haben wir das in Jena ausprobiert. Die Mitarbeiter waren damit happy. Die waren auch sofort happy. Sonst hast du ja immer auch ein bisschen ein paar Widerstände. Da bei dem Projekt war sofort einhellig die Meinung, ja, das ist eine super Geschichte. Weiteres Beispiel war, der große Fehler, den man manchmal macht, sind gewisse Veränderungen nicht als Change-Projekte zu identifizieren. Was ist jetzt ein Change-Projekt und was nicht? Also Ticketsystem. Ich fand es ganz lässig. Gedacht, okay, das müssten wir jetzt mal machen. Und die Mitarbeiter fanden es aber alle insgesamt doof und keiner hat mitgemacht. Da habe ich gemerkt, okay, das habe ich falsch aufgesetzt und vielleicht ist auch die Zeit noch nicht reif.
Vielen Dank
und wir hören uns.
Und nächste Woche das Interview.
Man braucht schon ein gewisses rechtliches Grundverständnis. Man muss einfach wissen, wo könnte es denn schwierig werden. Dann muss man auch das Zutrauen haben zu sagen, das weiß ich nicht, ich suche mir externe Hilfe. Muss nicht immer aus dem Verein sein, weil das ja auch dann gern so ist. Na, dann frage ich mal den Steuerberater, den Rechtsanwalt aus dem Verein, der macht mir das dann schon auch umsonst. Das ist die Frage, ob das immer die beste Lösung ist.
Wir reden mit Steuerberater Jörg Ammon, Präsident des Bayerischen Landessportverbandes und Sprecher der Landessportbünde im Deutschen Olympischen Sportbund.
Über olympische Lieblingssportarten, verdeckte Zahlungen und darüber, dass man auch beim Schach ins Schwitzen kommen kann.
Das war Steuern mit Recht, der DATEV-Podcast. Ihr könnt uns abonnieren, teilen, weiterempfehlen, wie gehabt, auch im Podcatcher eurer Wahl bewerten.
Und gerne bei Apple 5 Sternchen hinterlassen und wo immer ihr wollt, auch einen Kommentar schreiben, wenn es euch gefallen hat.
Und wenn ihr gerne schreibt, könnt ihr das auch per E-Mail machen, da unter podcast@datev.de uns einfach eine Nachricht zukommen lassen.
Ihr könnt natürlich auch anrufen, wenn das Schreiben nicht so eure Sache ist, und zwar unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 082 6782. Und da haben wir eine Mailbox für euch und da könnt ihr gerne eine Nachricht hinterlassen. Ich bin Constanze Elter.
Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
Wir wünschen euch eine gute Zeit.
Bleibt optimistisch.
Und hört wieder rein.
Steuern mit Recht. Der DATEV-Podcast.
So, sag mal, turnst du eigentlich noch so auf irgendwelchen Vereinen rum?
Auf oder eher in.
Also beides.
Turnen schon mal gar nicht.
Ach komm.
Nee. Ich habe irgendwann mal früher Volleyball gespielt und so ein Kram. Aber im Verein bin ich tatsächlich noch, mal abgesehen, Amnesty International ist, glaube ich, kein Verein, aber in dem Therapiehundeverein bin ich natürlich Mitglied.
Schwer aktiv, engagiert.
Schwer engagiert, ja. Oh. Der Hund auch.
Also ich bin ja nicht mehr in Vereinen. Aber ich
gar kein Verein. Oh, du machst doch hier Dings.
Ja, aber das ist kein Verein. Das ist eine Kung-Fu-Schule.
Kung-Fu ist Dings, muss man ja dazu
aber früher,
sagen.
Ich war früher wirklich, bin ja so ein Landei, ne, von so einem kleinen Kaff.
Ich dachte, ich komme ja vom Profisport.
Nee, komm ja nicht. Ich war ja früher natürlich im Fußball.
Siehste?
Und
also
ich war aber auch ein paar Jahre im Ringerverein. Es gab noch, ich glaube, den Faschingsverein, aber das war dann doch ein bisschen zu viel. Aber beim Ringen habe ich zum Beispiel den vierten Platz in den hessischen Landesmeisterschaften erreicht. Ja.
Krass. Hast du da auch so, den vierten Platz kriegt man ja keine Medaille.
Nee, genau. Und das ist der Grund, warum ich dann auch aufgehört habe und aus dem Verein ausgestiegen. Da habe ich gedacht, okay, das bringt jetzt
nichts. Wenn
die
mir nur den vierten Platz geben, nein, dann will ich das nicht. Nein. Aber da hättest du doch eigentlich dann danach nochmal antreten
Ringen,
können.
Nee, Ringen war auch nicht so meins. Das musste ich ja machen.
Deswegen nur der vierte Platz.
Ja, vielleicht auch das. Also eine 100% Fan war ich davon nicht. Ich wollte ja lieber Karate machen.
Damals schon.
Damals schon, ja. Und durfte nicht. Und jetzt mache ich also umso mehr heute Kung Fu.
Aber nicht im Verein.
Nicht im Verein, genau.